Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute mit Peter Sawicki. Schönen guten Abend. Es war ein Tag, an dem mehrfach keine Entwarnung gegeben wurde. Mehr als 100.000 Corona-Infektionen zählt das Robert-Koch-Institut in Deutschland. Die Ausbreitung verlangsamt sich demnach, vor allem wegen der Einschränkungen im Alltag. Von einer schnellen Aufhebung dergleichen ist aber weiter nicht die Rede. Auf sich warten lässt auch ein europäisches Corona-Hilfspaket, von dem vor allem Spanien und Italien profitieren sollen, finanziell unterstützt werden sollen. Die EU-Finanzminister haben sich trotz 16 Stunden Beratung bis in die Nacht noch nicht geeinigt. Wir berichten darüber und sprechen mit dem linken Politiker Fabio De Masi. Deutschland nimmt unterdessen 50 geflüchtete Minderjährige aus Lagern in Griechenland auf. Und es gibt heute diese Ankündigung.
I have concluded that this battle for the Democratic nomination will not be successful. And so today I am announcing the suspension of my campaign.
Er habe erkannt, dass sein Kampf um die Präsidentschaftskandidatur der US-Demokraten keinen Erfolg mehr verspreche, also beende er seine Kampagne. Das sagt Bernie Sanders, womit Joe Biden de facto zum Herausforderer von Donald Trump bei den diesjährigen Präsidentschaftswahlen in den USA wird. Auch darüber berichten wir gleich. Beginnen wollen wir aber auch heute mit dem Stand der Dinge in Sachen Corona in Deutschland. Dahingehend hat Lothar Wieler, der Chef des Robert-Koch-Instituts, leichten Optimismus verbreitet, heute Morgen bei uns im Interview. Im gleichen Atemzug mahnte er aber auch heute wieder zur Geduld. Eine schnelle Rückkehr zum gewohnten Alltag ist also weiter nicht absehbar. Markus Pindur berichtet darüber und er nimmt dabei auch eine Aussage des Bundespräsidenten in den Blick.
Frank-Walter Steinmeier hat sich schon zum dritten Mal im Verlauf der Corona-Krise direkt an die Bundesbürger gewandt. Gemeinsam mit seiner Frau Elke Büdenbender dankte er den Familien in Deutschland für Mitmenschlichkeit in schweren Zeiten. Der Bundespräsident will aber auch denjenigen Mut zusprechen, die sich derzeit Sorgen um ihre Angehörigen machen.
Die, die uns besonders brauchen, dürfen wir nicht mehr sehen. Die einsame Mutter, den gebrechlichen Vater, die Großeltern. Noch schwerer, wir dürfen sie nicht besuchen im Krankenhaus oder im Pflegeheim. Das reißt uns das Herz in zwei und doch gilt gerade hier, halten wir Abstand, um sie zu schützen.
Auch der Chef des Robert-Koch-Institutes, Lothar Wieler, mahnte, nicht vorschnell wieder in den Normalmodus zurückzuschalten. Es gebe zwar einen positiven Trend, so Wieler im Deutschlandfunk, aber
das ist wirklich eine Momentaufnahme und wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir auch immer mehr Ausbrüche in Krankenhäusern sehen, auch in Altenheimen oder Pflegeheimen. Und dort trifft es dann eine Gruppe von Menschen, die natürlich besonders anfällig sind. Und das sind dann Ausbrüche, die auch die Zahlen natürlich wieder nach oben schnellen lassen. Insofern müssen wir wirklich von Tag zu Tag schauen und die gesamte Entwicklung immer wieder neu bewerten.
Aktuell liegt die sogenannte Reproduktionszahl laut Wieler bei 1,3 mit einer gewissen Schwankungsbreite. Die Reproduktionszahl gibt an, wie viele weitere Menschen ein Infizierter im Schnitt ansteckt. Ziel ist es, den Wert unter 1,0 zu drücken. Dann würde ein Infizierter im Schnitt weniger als einen weiteren Menschen anstecken. Die Bundesregierung will die Folgen der Corona-Pandemie für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler abmildern, indem sie in ihrer Qualifizierungsphase mehr Flexibilität bekommen sollen, so Bundesbildungsministerin Karliczek.
Ihre wissenschaftliche Qualifizierung, wie zum Beispiel eine Promotion oder eine Habilitation oder auch die berufliche Weiterentwicklung, sollen sie trotz der pandemiebedingten Beeinträchtigungen des Wissenschaftsbetriebes weiter verfolgen können. Das ist uns wichtig.
Dafür will die Bundesregierung die Fristen für diese höheren wissenschaftlichen Abschlüsse um 6 Monate verlängern. Auch BAföG-Empfänger sollen unterstützt werden. Ein Gesetzentwurf sieht vor, dass Studentinnen, Studenten und Schüler, die sich in Krankenhäusern oder Hilfsdiensten engagieren, den Hinzuverdienst nicht mit ihrem BAföG verrechnen müssen. Unterdessen war heute auch erneut die Bundeswehr großflächig im Anti-Corona-Einsatz. In Sachsen-Anhalt verteilten die Soldaten heute 1 Million Gesichtsmasken. Sie wurden an alle 11 Landkreise und 3 kreisfreie Städte geliefert. Dort geben die Gesundheitsämter die Schutzausrüstung an Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime sowie ambulante Pflegeeinrichtungen weiter. Wie die Streitkräftebasis mitteilte, wurden von zivilen Einrichtungen bislang bislang 300 Anträge auf Amtshilfe gestellt. In rund der Hälfte aller Bundesländer beteiligt sich die Bundeswehr mittlerweile aufgrund von Amtshilfeanträgen personell und materiell am Betrieb von Covid-19-Teststationen.
Markus Pindor berichtete. In Deutschland ist die Corona-Situation noch recht stabil. Etwas weniger angespannt ist es mittlerweile auch in den stark betroffenen EU-Staaten wie Italien und Spanien. Trotzdem soll es eine europaweite finanzielle Unterstützung geben. Beschlossen ist das aber noch nicht. 16 Stunden lang hatten bis in die Nacht hinein die EU-Finanzminister per Videoschalte diskutiert. Ergebnis bislang: morgen soll weitergeredet werden. Und damit ist weiter ungeklärt, welche Art von Krediten es beispielsweise geben soll. Ebenso, ob die umstrittenen Corona-Bonds noch eine Chance haben. Theo Gers berichtet.
16 ermüdende Stunden in einer Telefonkonferenz. Dazu die Aussicht, wenn sich ein Land noch einen kleinen Stoß gibt, dann können 500 Milliarden Euro gegen den Corona-bedingten Abschwung mobilisiert werden. Beides, weder das strapazierte Sitzfleisch noch die Aussicht auf die vielen Milliarden, konnten den festgefahrenen Streit über das gemeinsame europäische Hilfspaket heute auflösen.
Wir sind sehr weit einig geworden, aber noch nicht ganz,
räumte Finanzminister Olaf Scholz am Vormittag bei einer kurzen Pressekonferenz im Garten des Bundesfinanzministeriums ein. Und peinlich achtete er darauf, die Niederlande nicht namentlich zu nennen als das Land, an dem das europäische Hilfspaket fürs Erste scheiterte. Das Paket kann nur einstimmig verabschiedet werden und diese Einstimmigkeit gab es eben nicht. Griffbereit auf dem Tisch liegen damit immer noch zunächst 200 Milliarden Euro von der Europäischen Investitionsbank EIB. Diese Kredite sollen kleinen und mittleren Unternehmen zugutekommen. Weitere 200 Milliarden Euro kämen über den Euro-Rettungsschirm ESM zusammen. Über ihn soll jeder Euro-Mitgliedstaat bis zu 2% seiner Wirtschaftsleistung als Kredit aufnehmen können. 100 Milliarden Euro schließlich würde die EU-Kommission bereitstellen, um Kurzarbeitergeld in den EU-Staaten zu finanzieren, die dieses Instrument, anders als Deutschland, so nicht kennen und dafür auch keine Mittel haben. Olaf Scholz:
Wenn man alle drei Programme zusammennimmt, dann sind das Ausgaben, die gut 500 Milliarden Euro umfassen. Also schon eine ganz gewaltige Summe, die da miteinander mobilisiert wird.
Und die samt und sonders mit Krediten, sprich neuen Schulden, finanziert würden. Doch um dahin, also zu den 500 Milliarden Euro zu gelangen, müssten die Niederlande zustimmen. Stein des Anstoßes für die Regierung in Den Haag sind aber die Kredite aus dem ESM und dabei auch nur die Kredite, mit denen in ein paar Wochen oder Monaten die Konjunktur wieder angekurbelt werden soll. Hier verlangt Den Haag bestimmte Auflagen, die speziell auf ein Land wie Italien oder Spanien zugeschnitten wären. Mit dieser Forderung aber stehen die Niederländer allein da. In Südeuropa weckt sie böse Erinnerungen an Besuche von Troika- und Sparkommissaren wie seinerzeit bei den Hilfen für Griechenland. Und auch Olaf Scholz hat für solche Spar- oder Reformauflagen in der jetzigen Zeit null Verständnis.
Das Thema, um das es geht, ist die Corona-Krise und wie kämpfen wir dagegen. Und das muss auch die Bedingung sein, um die es geht, wenn wir beschreiben, was jetzt zu tun ist. Wenn damit, wie es eben in einem Fall der Fall ist, die Idee verbunden wird, dass das jetzt auch mit ganz grundsätzlichen Debatten über Rentensysteme, Steuersysteme, Arbeitsmärkte verbunden werden soll, dann ist das aus meiner Sicht nicht zielführend.
Heißt übersetzt: Forderungen wie die der Niederlande werden auch von der Bundesregierung nicht unterstützt. Scholz und die anderen EU-Staaten, außer eben den Niederlanden, haben akzeptiert, dass Länder wie Italien allenfalls bereit wären zu unterschreiben, dass das Geld zum Kampf gegen die Corona-Pandemie genutzt wird und dass die Kreditnehmer künftig ordentlich haushalten, was immer darunter zu verstehen ist. Das würde dem Finanzminister in der gegenwärtigen Lage reichen.
Uns ging es darum, dass das nicht damit verbunden ist, dass dann, so wie vor 10 Jahren, Kommissare kommen oder eine Troika in die Länder einreist und irgendwelche Programme entwickelt für die weitere Zukunft.
Scholz hofft deshalb auf Einsicht. Der Finanzminister Sybellinisch:
Vorteil des menschlichen Gesprächs ist, dass es durch lange Fortführung zu Ergebnissen führt.
Heißt übersetzt: Bis morgen, wenn die Verhandlungen fortgesetzt werden, wird die niederländische Regierung intensiv bearbeitet, doch noch einzulenken.
Einstimmigkeit ist erforderlich. Ich hoffe aber, dass wir noch vor Ostern die entsprechenden Erleuchtungen haben werden und es auch miteinander hinbekommen.
Bundesfinanzminister Olaf Scholz im Bericht von Theo Gers. Noch gibt es also kein europäisches Corona-Hilfspaket. Morgen folgt der nächste Anlauf. Die Streitpunkte bleiben aber auf dem Tisch. Darunter eben die Frage, zu welchen Bedingungen Kredite vergeben werden sollen. Vor der Sendung haben wir darüber mit Fabio De Masi gesprochen. Er ist finanzpolitischer Sprecher der Linken im Bundestag und früherer EU-Parlamentarier. Die erste Frage an ihn: Welches Bild die EU derzeit abgibt?
Ja, das ist eine Katastrophe, weil wir riskieren, durch diese ganze Debatte eine neue Euro-Krise zu entfachen. Und das wäre tatsächlich der Genickbruch für Europa jetzt nach dieser schweren Zeit der Corona-Krise, wo ja bereits viele Menschen um ihre Existenz bangen, wo viele Unternehmen auf der Kippe stehen.
Worin sehen Sie genau die Gefahr, dass es dazu sogar kommen könnte?
Nun, es ist so, dass in jedem Währungsraum in der Welt es ein ehernes Gesetz gibt. Ein Land kann nie in seiner eigenen Währung pleite gehen. Die USA können nie in US-Dollar pleite gehen, denn sie haben eine Zentralbank, die diese US-Dollar schafft. In der Eurozone ist das etwas anders. Es ist eben nicht klar, ob zum Beispiel die Europäische Zentralbank jederzeit Staatsanleihen aus Italien, aus Griechenland oder anderen Ländern akzeptiert. Und das führt zu einer Unsicherheit an den Märkten. Das heißt, dass die Märkte auch immer wieder wetten gegen einzelne Länder. Das kann die Zinsen nach oben treiben. Und das macht dann eine Krise noch teurer als nötig. Am Ende werden dann wieder Rettungspakete geschnürt, von denen auch Banken profitieren. Und das heißt, die Weigerung der Bundesregierung, jetzt diese Spekulation gegen einzelne Staaten zu beenden, die macht es am Ende auch teurer für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in Deutschland.
Welche Weigerung meinen Sie da konkret?
Dass die Bundesregierung zum Beispiel ablehnt, dass man jetzt gemeinsame Anleihen ausgibt, eine Corona-Anleihe, um jetzt einfach nicht in die Krise kürzen zu müssen. Wir müssen ja sehen, derzeit ist die Wirtschaft auf Stopp gestellt, weil wir nur Zeit versuchen zu gewinnen, um zum Beispiel mehr Krankenhausbetten zu schaffen. Und nur wenn wir diese Zeit jetzt nutzen, wenn genügend Schutzkleidung zum Beispiel zur Verfügung stellt, sind wir in einer Situation, die Wirtschaft wieder ankurbeln zu können. Wenn wir in einer solchen Situation die nötigen Investitionen unterlassen, jetzt keinen Rettungsschirm für Unternehmen spannen, nicht genug in Krankenhäuser investieren, dann wird der Einbruch noch schärfer, weil die Unternehmen dann sterben, dann sind morgen die Steuereinnahmen, die Arbeitsplätze weg. Deswegen müssen wir jetzt finanzielle Superpower haben, um eben auch diese Staatsausgaben zu stemmen.
Aber finanzielle Superpower, wie Sie das jetzt nennen, die ist ja da im Gespräch, weil ja von Finanzhilfen in Höhe von etwa 500 Milliarden Euro jetzt die Rede ist. Abgesehen zunächst mal von den Corona-Bonds, darüber können wir gleich auch nochmal sprechen. Aber diese Summe, die ja jetzt verhandelt wird, auf die man sich jetzt noch nicht geeinigt hat, warum soll das nicht reichen jetzt fürs Erste?
Da sehen Sie, die Bundesregierung stellt ja zum Beispiel ESM-Kredite aus dem Europäischen Stabilitätsmechanismus in Aussicht. Ein Problem ist erstmal, dass diese Kredite in der mittleren Frist dann immer auch an Kürzungsauflagen gebunden sind, die in der Vergangenheit übrigens dazu geführt haben, dass in vielen europäischen Ländern Krankenhäuser geschlossen wurden. Das macht die Krise dann eben noch teurer. Zweitens geht es da um etwa 2% der Wirtschaftsleistung zum Beispiel Italiens. Wir stemmen hier gerade in Deutschland Rettungspakete, wo es um 20% der Wirtschaftsleistung geht. Das heißt, es ist einfach nicht glaubwürdig, dass ein solcher Rettungsschirm reichen wird. Jetzt geht es nicht darum, dass Deutschland irgendwie mehr zahlen soll, sondern es gäbe eine ganz einfache Variante. Wir könnten zum Beispiel die Europäische Investitionsbank damit beauftragen, eine Anleihe auszugeben. Und wenn die Europäische Zentralbank diese Anleihe kaufen würde und quasi der Europäischen Investitionsbank das Geld überweist, dann gäbe es kein Haftungsrisiko für Deutschland, auch kein Risiko höherer Zinsen, weil die Europäische Zentralbank in Euro schlichtweg nie pleite gehen kann.
Schauen wir doch trotzdem noch mal kurz auf die Rolle der Bundesregierung, die Sie jetzt da kritisiert haben. Olaf Scholz hat wörtlich heute auch noch mal gesagt, eine Art Troika, die soll es ja in Italien aus Sicht der Bundesregierung ausdrücklich nicht geben. Also eben nicht solche ganz scharfen Kürzungsvorschläge bzw. Auflagen, im Gegensatz zum Beispiel zu den Niederlanden. Also muss man da nicht das Engagement der Bundesregierung mal positiv hervorheben?
Ich glaube, die Niederlande und Deutschland, die Bundesregierung und die niederländische Regierung, die spielen da etwas guter Polizist, schlechter Polizist. Denn es ist so, ich habe ja Zugang auch zu Dokumenten, die die Finanzminister beraten, und ich darf auch nicht immer aus vertraulichen Dokumenten zitieren, aber so viel kann ich sagen. In der mittleren Frist sollen auch die Kredite des ESM wieder an die ganz normalen Auflagen gebunden werden, die wir kennen. Und ich will nur eine Zahl nennen. Seit 2011 ist, ich glaube, ungefähr 62 Mal sind EU-Staaten dazu angehalten worden, ihre Staatsausgaben auch im Gesundheitswesen zu reduzieren. Und wenn das eben wieder passiert, dann sind wir wieder in derselben Situation wie in den letzten Jahren, wo es eben häufig dazu geführt hat, dass die öffentlichen Investitionen in die Infrastruktur gedämpft wurden und im Ergebnis ist die Wirtschaft dann zum Beispiel in Italien nicht vom Fleck gekommen. Italien erwirtschaftet seit Jahren Primärüberschüsse im Haushalt, das heißt Haushaltsüberschüsse vor Zinszahlung, aber trotzdem kommen die von dem Schuldenberg nicht runter, weil wenn die Wirtschaft natürlich im Koma liegt, dann kann man auch keine Schulden abbauen.
Gleichzeitig gibt es aber auch von vielen Experten europaweit Kritik an der Struktur des Gesundheitssystems in Italien. Warum wäre das jetzt also keine gute Gelegenheit, das zum Beispiel an so eine Auflage zu knüpfen, um da gute Reformen, um da sinnvolle Reformen im Gesundheitswesen anzukurbeln bei der Gelegenheit?
Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn das Gesundheitswesen in Italien verbessert wird. Ich bin selbst Deutsch-Italiener und weiß, welche Probleme es dort gibt.
Also was spricht dagegen, das damit zu verknüpfen?
Da spricht überhaupt nichts dagegen, wenn es eine positive Auflage ist, also zum Beispiel Verbesserungen im Gesundheitswesen, die wir übrigens auch in Deutschland brauchen. Wir haben in Deutschland viel zu wenig Pflegekräfte. Das ist auch für Deutschland eine große Peinlichkeit, dass wir nicht mehr genug Schutzkleidung für unsere eigenen Pflege- und Einsatzkräfte haben. Aber mittelfristig sollen diese Kredite auch wieder gebunden werden an die üblichen Auflagen. Das heißt, wenn Olaf Scholz etwas anderes behauptet, stimmt das nicht. Denn ich habe die Unterlagen gesehen, die auch hier vorliegen und diskutiert werden.
Also lügt Olaf Scholz aus Ihrer Sicht?
Er sagt nicht die volle Wahrheit.
Mhm. Gleichzeitig werden ja die Gespräche noch geführt. Das heißt, bis morgen könnte sich ja dann noch was ändern oder darüber hinaus.
Natürlich könnte sich noch etwas ändern. Das ändert aber nichts daran, dass der ISM, darauf haben ja auch zahlreiche deutsche Ökonomen hingewiesen, und das sind ja jetzt nicht alles Linke, die haben auch gesagt, dass der ISM das falsche Instrument ist, denn er erhöht die Staatsverschuldung einzelner Länder wie Italien wieder. Das wird eben dann zu höheren Finanzierungskosten führen. Und er ist eben auch nicht so ausgestattet, dass er wirklich geeignet ist, die Märkte zu beruhigen, wenn eben große Fonds, große Hedgefonds und Spekulanten gegen diesen ISM wetten, dann ist er in einer solchen historischen Krise. Und wir reden ja wirklich von Vergleichen zu 1929 mittlerweile, die gezogen werden, auch von der Welthandelsorganisation, die sagen, das ist die schwerste Wirtschaftskrise zu Lebzeiten. Und da kommt man mit ein paar Milliarden Euro dann nicht weiter.
Und trotzdem ist ja der Begriff der Eurobonds oder Corona-Bonds, wie sie jetzt heißen sollen, ja auch, hat sozusagen eine belastete Vorgeschichte. Und auch deswegen raten ja viele davon ab, jetzt darauf zurückzugreifen. Und zum Beispiel, wie das ja auch Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, vorschlägt, im Rahmen des neuen EU-Haushalts dann ein Wiederaufbauprogramm zu integrieren, aufzustellen. Warum ist das keine gute Idee?
Nun, erst einmal herrscht eine große Verwirrung in der öffentlichen Debatte. Denn Corona-Anleihen sind keine Eurobonds. Eurobonds, da geht es eben darum, dass man gemeinsame Staatsschulden begibt, aber dann werden auch die Altschulden, also die Italien oder Spanien schon haben, quasi vergemeinschaftet.
Aber man haftet gemeinsam. Also gibt es ja schon Ähnlichkeiten.
Man haftet gemeinsam für die Staatsausgaben, die jetzt nötig werden, um die Wirtschaft wieder anzuschieben. Und es ist ja so, dass wenn Kredite dann eben auch bedient werden können, weil die Wirtschaft wieder läuft, es da auch kaum Haftungsrisiken gibt. In dem Vorschlag, wie ihn aber die Linke vertritt, wie ihn auch zum Beispiel der frühere Wirtschaftsweise Peter Bofinger vertritt, wie ihn selbst Analysten der Deutschen Bank vorgeschlagen haben, dass nämlich ein Bond dann gekauft wird von der Europäischen Zentralbank und damit direkt öffentliche Investitionen finanziert werden. In diesem Vorschlag gibt es kein Haftungsrisiko für Deutschland, weil die Zentralbank in Euro nie pleite gehen kann.
Der Finanzpolitiker der Linken, Fabio De Masi. Wir bleiben beim Thema Wirtschaft und Finanzen und schauen noch einmal auf Deutschland. Bund und Länder haben ja ein Hilfspaket in Billionenhöhe zusammengestellt. Trotzdem hatten vor kurzem die sogenannten Wirtschaftsweisen für 2020 einen möglichen Einbruch des Bruttoinlandsprodukts um mehr als 5% vorgerechnet. Führende deutsche Wirtschaftsforscher kommen jetzt zu einer ähnlichen Einschätzung. Aus Berlin meldet sich Klaus Remme.
Die Diagnose der Wirtschaftsinstitute stützt sich auf drei zentrale Annahmen. So gingen die Wissenschaftler bei ihren Berechnungen von einem Einfrieren der Wirtschaft von Mitte März bis Mitte April aus. Weiterhin nahmen sie an, dass ein schneller Wiederanstieg von Neuinfektionen danach verhindert werden kann. Und drittens setzten sie voraus, dass der staatliche Schutzschirm für die deutsche Wirtschaft wirkt. Für das zweite Quartal prognostizierte Timo Wollmershäuser vom Münchner IFO-Institut in der Präsentation der gemeinschaftlichen Einschätzung einen Einbruch des Bruttoinlandsprodukts um 9,8%, ein doppelt so großer Rückgang wie während der Weltfinanzkrise im ersten Quartal 2009 und beispiellos seit Beginn der Vierteljahresrechnung im Jahr 1970. Nach dem Shutdown sehen die Institute aber eine schnelle Erholung.
Im Durchschnitt des Jahres 2020 dürfte der Rückgang der gesamtwirtschaftlichen Produktion 4,2% betragen. Im kommenden Jahr schlägt die konjunkturelle Erholung dann zu Buche. Der Anstieg des Bruttoinlandsprodukts fällt mit 5,8% kräftig aus. Ende 2021 entspricht die Wertschöpfung dann weitgehend jener, die auch ohne eine Corona-Krise zu erwarten gewesen wäre.
Die Prognose für den Arbeitsmarkt lautet so.
Die Arbeitslosigkeit steigt in der Spitze von derzeit 2,3 auf rund 2,7 Millionen Personen. Die Zahl der Kurzarbeiter dürfte von schätzungsweise 110.000 Personen Anfang des Jahres auf durchschnittlich 2,4 Millionen im zweiten Quartal hochschnellen.
Diese Entwicklung, die starke staatliche Unterstützung beim Kurzarbeitergeld, ist nach Meinung von Thorsten Schmidt vom RWI in Essen ein Schlüssel für die prognostizierte schnelle Erholung.
Wir haben eben keinen deutlichen Rückgang bei den Einkommen. Das Arbeitsvolumen sinkt, aber eben die Arbeitslosigkeit steigt deutlich schwächer. Das führt zu einem Anstieg der Sparquote und die wird dann im Verlauf der zweiten Jahreshälfte, aber auch im nächsten Jahr wieder sinken und das wird eben den Konsum stützen.
Die Grundannahmen der Wissenschaftler führten heute zu Nachfragen, etwa warum die Institute keine unterschiedlichen Szenarien durchgerechnet haben. Antwort, das wäre zu aufwendig geworden und ob die Annahme eines Shutdowns nur bis Mitte April nicht allzu voreilig gewesen sei. Antwort, das sei vor Wochen von offizieller Seite so kommuniziert worden. Oliver Holtemöller vom IWH in Halle ergänzte:
Es ist genau unsere Aufgabe, eine solche Punktprognose vorzulegen, um die öffentliche Hand bei der Planung der öffentlichen Finanzen zu unterstützen.
Timo Wollmershäuser vom IFO-Institut verwies selbst jedoch auf erhebliche Abwärtsrisiken für die Diagnose. Die Pandemie könnte sich länger hinziehen, das Hochfahren der Wirtschaft könnte länger dauern, zusätzliche Maßnahmen zur Infektionsbekämpfung könnten notwendig werden. Ungeachtet dessen reagierte der Bundeswirtschaftsminister zufrieden. Er fühle sich angesichts der Diagnose bestätigt und ermutigt, so Peter Altmaier, und neue Zahlen gebe es bald.
In New York wehen die Flaggen auf Halbmast. Die Metropole ist ebenso wie der Bundesstaat weiter das Epizentrum der Corona-Pandemie in den USA. Über 6.000 Menschen sind an den Folgen einer Infektion dort schon gestorben. Auch insgesamt ringt das Land um einen klaren Kurs in der Krise. Klarer ist die Situation jetzt bei den Demokraten. Sie wollen Donald Trump herausfordern, aber können de facto derzeit keinen Wahlkampf betreiben. Die Kandidatenfrage ist jetzt aber beantwortet. Bernie Sanders überlässt Joe Biden das Feld. Aus Washington berichtet Jan Bösche.
Die Entscheidung lag schon länger in der Luft. Im Vorwahlkampf der Demokraten lag Bernie Sanders weit hinter seinem Konkurrenten Joe Biden. Wegen der Corona-Krise ist kaum noch Wahlkampf möglich. Viele Bundesstaaten verschoben ihre Vorwahlen nach hinten. Es drohte eine wochenlange Hängepartie. Darum erklärte Sanders jetzt seine Kandidatur für beendet. Obwohl sie den ideologischen Kampf gewonnen hätten und von so vielen jungen Wählern und Arbeitnehmern unterstützt würden.
While we are winning the ideological battle and while we are winning the support of so many young people and working people throughout the country, I have concluded that this battle for the Democratic nomination will not be successful.
Er habe den Schluss gezogen, dass der Kampf um die demokratische Präsidentschaftsnominierung nicht erfolgreich sein werde. Damit gibt Sanders bereits zum zweiten Mal eine Präsidentschaftskandidatur auf. Vor 4 Jahren musste er sich Hillary Clinton geschlagen geben, die demokratische Kandidatin wurde. Diesmal war Sanders als einer der Spitzenreiter in die Vorwahlen gestartet und konnte erste Erfolge erringen. Nach den Vorwahlen in South Carolina konsolidierte sich aber das Kandidatenfeld. Zahlreiche gemäßigte Kandidaten versammelten sich hinter Joe Biden. Nach einem schwachen Start lag Biden plötzlich in Umfragen und Abstimmungen vorn, schließlich nahezu uneinholbar. Dass Sanders so lange im Rennen blieb, hat damit zu tun, dass es für ihn um mehr geht als nur die Nominierung. Der selbsternannte Sozialist spricht von einer progressiven Bewegung für einen tiefgreifenden Wandel. Er versprach seinen Anhängern:
While this campaign is coming to an end, our movement is not.
Die Wahlkampagne komme zu einem Ende, seine Bewegung nicht. Sanders erklärte, er habe den ideologischen Kampf gewonnen. Er verwies auf Ideen wie einen Mindestlohn von $15 pro Stunde, ein garantiertes Recht auf eine Krankenversicherung, ein kostenloses Hochschulstudium. Vor nicht allzu langer Zeit seien das radikale Ideen gewesen, jetzt würden sie von einer Mehrheit der Amerikaner unterstützt. Die Bewegung und ihre Ideen sind auch der Grund, warum Sanders in den Vorwahlen weiter Delegiertenstimmen sammeln will.
We must continue working to assemble as many delegates as possible at the Democratic Convention, where we will be able to exert significant influence over the party platform and other functions.
Damit könnten sie auf dem Parteitag Einfluss nehmen auf das Parteiprogramm der Demokraten und auf andere Funktionen. Sanders Rückzug ist ein schwerer Moment für seine Anhänger, sagte die Kongressabgeordnete Pramila Jayapal bei NPR.
Who have been so incredibly inspired by Senator Sanders and the movement that he's leading, most importantly the ideas that he has been willing to champion.
Sie seien so unglaublich inspiriert worden von Sanders und seiner Bewegung, besonders seinen Ideen. Jayapal sagte, sie würden alles tun, um das Weiße Haus zu gewinnen. Dazu gehöre auch, den offiziellen Kandidaten zu unterstützen, also Joe Biden. Allerdings denken nicht alle Sanders-Anhänger so. Im Gegenteil, für viele wäre Sanders der einzig richtige Kandidat gewesen. Wie viele Sanders-Anhänger überzeugt werden können, für Biden zu stimmen, das ist die entscheidende Frage für einen Wahlerfolg der Demokraten im Herbst. Joe Biden ist sich dessen bewusst. Er hat in den vergangenen Wochen schon mehrere Konzepte des progressiven Parteiflügels übernommen und versprach Sanders-Anhängern, auf sie zuzugehen. Anfang der Woche sagte er bei NBC über Sanders:
Bernie's one of probably a half a dozen people in American history who may not be the nominee, but has had an impact on American politics in a significant way, in a positive way.
Sanders sei einer von vielleicht einem halben Dutzend Leuten in der US-Geschichte, die zwar nicht Präsidentschaftskandidat waren, aber trotzdem einen erheblichen, positiven Einfluss haben.
Berichtet unser USA-Korrespondent Jan Bösche. Und jetzt ist es 23.36 Uhr. Wir kommen zu unseren Kurzberichten hier im Journal von Mitternacht und beginnen in Großbritannien. Dort bleibt die Lage in der Corona-Krise angespannt. Der Zustand des erkrankten Premierministers verbessert sich aber offenbar leicht. Imke Köhler.
Boris Johnson bleibt weiterhin auf der Intensivstation, aber sein Zustand hat sich der Regierung zufolge gebessert. Wie Finanzminister Rishi Sunak auf der täglichen Pressekonferenz von 10 Downing Street bekannt gab, kann sich der Premier im Bett aufsetzen und mit den Ärzten sprechen. Johnson hatte sich am Sonntagabend auf Anraten seines Arztes ins Krankenhaus bringen lassen und war am Montag auf die Intensivstation verlegt worden. Die Zahl der Toten hat im Königreich heute einen neuen Höchststand erreicht. Innerhalb eines Tages sind 938 Menschen gestorben, die mit Covid-19 infiziert waren. Die Gesamtzahl der Todesopfer wird nun mit knapp 7.100 angegeben. Minister Sunak erinnerte die Briten daran, die Ausgangsbeschränkungen zu beachten. Er sagte zwar zu, dass die Beschränkungen überprüft würden, aber Anzeichen dafür, dass sie in absehbarer Zeit gelockert werden, gibt es bisher nicht. Die Regierung will zunächst die weitere Entwicklung abwarten und die Lage dann bewerten. In der kommenden Woche sollen neue Daten vorliegen.
Vorwürfe, dass es 2017 in Syrien Giftgasangriffe auf Zivilisten gab, stehen schon lange im Raum. Die Organisation für das Verbot chemischer Waffen macht jetzt Machthaber Assad und seine Armee dafür verantwortlich. Dirk Rodenkirch.
Heiko Maas erklärte, der Bericht sei ein wichtiger Schritt, um diese scheußlichen Verbrechen aufzuklären. Er stelle klar fest, dass die Angriffe von der Luftwaffe des syrischen Regimes begangen wurden. Die Bundesregierung verurteile den Einsatz von Chemiewaffen auf das Schärfste. Laut Maas darf ein so eklatanter Völkerrechtsbruch nicht ungestraft bleiben. Der Außenminister forderte die internationale Staatengemeinschaft auf, dafür zu sorgen, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Die Bundesregierung werde sich dafür im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen einsetzen. Nach Erkenntnissen der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen trafen die Giftgasbomben damals unter anderem ein Krankenhaus. Drei Menschen starben, etwa 100 wurden verletzt. In dem Bericht machen die Ermittler erstmals die syrische Regierung direkt für Chemiewaffenangriffe verantwortlich. Weitere mutmaßliche Giftgaseinsätze werden noch untersucht.
Ein Kläger aus Bayern ist beim Bundesverfassungsgericht mit einem Eilantrag gegen die Beschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie gescheitert. Gigi Deppe.
Jetzt hat auch das Bundesverfassungsgericht erstmals etwas inhaltlich zum Thema gesagt. Mehrere Eilanträge gegen verschiedene Landesregelungen waren in den letzten Wochen immer aus formellen Gründen gescheitert. Nun sagt eine Kammer von drei Richtern, wir stoppen die bayerischen Regeln nicht. Es sei zwar nachvollziehbar, dass der Mann, der sich da ans Gericht gewandt hat, in seinen grundrechtlich geschützten Freiheiten eingeschränkt ist. Ja, er könne aktuell weder eine Partnerschaft anbahnen, noch könne er musizieren oder demonstrieren. Es sei nicht zu verkennen, dass die Grundrechte der Menschen in Bayern erheblich beschränkt würden. Aber wenn die Verfassungsrichter auf den Eilantrag hin die Beschränkungen aufhöben, dann gäbe es sicher mehr unmittelbare Kontakte, weil viele Menschen ihre Wohnungen häufiger verließen. Damit würde sich die Gefahr der Ansteckung mit dem Virus erheblich erhöhen. Und es würden möglicherweise viel mehr Personen erkranken, die Krankenhäuser wären unter Umständen überlastet und es gäbe eventuell mehr Tote.
Im Zusammenhang mit der Corona-Krise hat das Bundeskabinett eine Änderung des Außenwirtschaftsgesetzes auf den Weg gebracht. Deutsche Firmen sollen besser vor Übernahmen geschützt werden. Andreas Reuter.
Die Änderung war schon vor der Corona-Krise geplant, aber der angebliche Versuch von Donald Trump, ein Tübinger Unternehmen aufzukaufen, das führend an der Entwicklung eines Corona-Impfstoffs forscht, warf erneut ein Schlaglicht auf die Dringlichkeit. Die Bundesregierung soll leichter eingreifen können, wenn deutsche Unternehmen aufgekauft werden sollen von Investoren außerhalb der EU. Und zwar, so Wirtschaftsminister Peter Altmaier,
im Hinblick auf die wesentlichen deutschen Sicherheitsinteressen. Dazu gehört für mich auch die Versorgung der Bevölkerung mit lebenswichtigen Gütern, zum Beispiel auch mit Impfstoffen, kritische Infrastrukturen.
Momentan muss zuerst nachgewiesen werden, dass eine Gefahr für öffentliche Ordnung und Sicherheit besteht, wenn das Unternehmen übernommen würde. Künftig kann die Bundesregierung bereits einschreiten, wenn es nur Anhaltspunkte für eine solche Gefahr gibt. Der Wirtschaftsminister kann die Übernahme dann prüfen und gegebenenfalls auch verbieten. Und das Know-how deutscher Firmen soll schon während dieser Prüfung geschützt sein.
Andreas Reuter berichtete und Dorothee Holz fasst für uns jetzt alles Wichtige vom Tag an den Finanzmärkten zusammen.
Die Prognosen werden immer düsterer. Führende deutsche Ökonomen rechnen im zweiten Quartal mit einem Einbruch von fast 10%. Besonders dramatisch klingt die Welthandelsorganisation, die WTO, fürchtet die schlimmste Rezession zu Lebzeiten. Die Wirtschaftswelt steht in großen Teilen still. Die Autobauer haben ihre Produktion fast vollständig runtergefahren. Der Flugzeugbauer Airbus drosselt die Produktion ebenfalls massiv. Nur noch 6 Maschinen des Langstreckentyps A350 sollen monatlich die Werkshallen verlassen. Die Nachricht kam nach Handelsende. Airbus-Aktien konnten davor kräftig zulegen. Insgesamt traten Anleger auf die Bremse. Der DAX gab leicht nach, fiel auf 10.333 Punkte. In den ersten beiden Handelstagen hat sich der wichtigste deutsche Aktienindex um fast 10% verbessert. Hoffen und Bangen, das liegt in diesen Krisenzeiten ganz dicht beieinander. Enttäuscht war man darüber, dass sich die Europäer nicht auf gemeinsame Hilfen einigen konnten. Gestritten wird heftig darüber, ob es europäische Schuldtitel mit gemeinsamer Haftung geben soll. Italien setzt sich vehement dafür ein. Das Münchner IFO-Institut hat sogar vor einer neuen Staatsschuldenkrise im Euroraum gewarnt. Größte DAX-Verlierer waren Aktien von Siemens und der Deutschen Bank. Auch die Post gehörte dazu. Der Konzern leidet, wie andere Logistikunternehmen auch, unter den gestörten Lieferketten, dem da niederliegenden Warenaustausch. Die Post hat deshalb ihre Gewinnprognose gesenkt. Wobei der heimische Paketversand in diesen Zeiten floriert.
Von der Frankfurter Börse meldete sich Dorothee Holz. Im Schatten der Corona-Pandemie geriet zuletzt auch das Thema Flucht und Asyl eher in den Hintergrund. Verschwunden war es trotzdem nicht. Schon vor Wochen wurde auf teils katastrophale Verhältnisse, wie es heißt, in Flüchtlingslagern auf griechischen Inseln hingewiesen. Und die Bundesregierung will jetzt zumindest das umsetzen, was sie schon länger zugesagt hat, dass sie nämlich mehrere minderjährige Geflüchtete aus solchen Lagern nach Deutschland holen wird. Gudula Geuter hat die Einzelheiten.
50 besonders schutzbedürftige Kinder sollen aus den völlig überfüllten Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln nach Deutschland kommen, voraussichtlich in der kommenden Woche. Wie für viele Einreisende gilt auch für sie die 2-wöchige Quarantänepflicht.
Der niedersächsische Innenminister hat sich bereit erklärt, dass diese Quarantänezeit zentral in Niedersachsen stattfinden kann. Und im Anschluss daran erfolgt wie üblich eine Verteilung in die Bundesländer.
Erläutert der Sprecher des Bundesinnenministeriums, Steve Alter. Es ist das vorläufige Ergebnis eines monatelangen Abstimmungsprozesses innerhalb der Verantwortlichen in Deutschland und mit anderen europäischen Staaten. Als zähes Ringen beschreibt es die innenpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Ute Vogt.
Hintergrund war, dass tatsächlich die Unionsseite vor allem immer gesagt hat, wir dürfen nicht vorangehen. Und wir haben auch gesagt, wir sehen ein, dass wenn wir das Thema auf Dauer in der Lösung zuführen wollen, müssen wir mehr europäische Partner an Bord bekommen.
An sich hatten sich schließlich 10 EU-Staaten zusammengefunden, um insgesamt 1.600 unbegleitete Minderjährige und besonders Verletzliche unter den unter 14-Jährigen aufzunehmen. Luxemburg war schon mit der Erklärung vorangegangen, 12 Kinder aufzunehmen. Nur, sagt Außenminister Heiko Maas im Sender NTV.
Wir sind ja die Einzigen, die übrig geblieben sind, zusammen mit den Luxemburgern, die in diesen Zeiten überhaupt noch bereit sind, Kinder aus den Flüchtlingslagern in Griechenland aufzunehmen.
Keiner der anderen habe die Bereitschaft generell zurückgezogen. Sie hätten aber deutlich gemacht, dass sie sich mit Blick auf die Corona-bedingten Belastungen derzeit nicht in der Lage sehen. Und so fanden sich Bundesregierung und Regierungskoalition schließlich doch zum ersten Schritt bereit. Es gebe, sagt der Ministeriumssprecher,
allerdings die klare Erwartungshaltung, dass alle anderen EU-Staaten, die sich bereit erklärt haben, ihre Zusagen auch einlösen werden.
Dass es in diesem ersten Schritt nur 50 Kinder sind, die kommen sollen, soll dabei nicht an Deutschland liegen. Das hatte strenge Bedingungen genannt. Aufgenommen werden sollten 350 bis 500 Kinder unter 14 Jahren, die unbegleitet oder schwer krank seien, überwiegend Mädchen. Die Auswahl in den Lagern führen europäische und UN-Flüchtlingsorganisationen zusammen mit Nichtregierungsorganisationen durch. Die Entscheidung fällen die griechischen Behörden. Neben den Kindern, die nach Luxemburg kommen sollen, seien schlicht nur diese 50 reisefertig, so formulierte es Ute Vogt. Das Echo auf die Entscheidung ist gemischt. Die Kinderhilfsorganisation UNICEF begrüßte sie zwar, forderte aber gleichzeitig, dabei dürfe es nicht bleiben und mahnte eine dauerhafte Lösung an. Pro Asyl forderte eine Evakuierung der Flüchtlingslager, denn Corona verzögert nicht nur die Aufnahme. Die hygienischen Bedingungen machen die Hotspots auch zu potenziell hochgefährlichen Orten, ohne Platz für Abstand und mit oft schwierigen Wasserversorgung.
Aus Berlin, Gudula Geuter. Und wir schauen nach Polen, wo zum einen seit Wochen schon über die geplante Austragung der Präsidentschaftswahl in einem Monat gestritten wird, trotz Corona. Auf europäischer Ebene gab es für die nationalkonservative Regierung heute einen Rückschlag. Der Europäische Gerichtshof hat eine 2018 eingerichtete, umstrittene Kammer zur Disziplinierung von Richtern auf Eis gelegt und ist damit einem Antrag der EU-Kommission gefolgt. Die Reaktion in Warschau schildert Florian Kellermann.
Die Gegner der polnischen Justizreform wollen nun, dass die polnische Regierung den Beschluss des Europäischen Gerichtshofs unverzüglich umsetzt. Die neue Disziplinarkammer dürfe die laufenden Verfahren vorerst nicht weiter betreiben, erklärte Christian Markiewicz von der Richtervereinigung Justitia. Wenn die polnische Regierung das Urteil ignoriert, dann bedeutet das nichts anderes, als dass sich Polen rechtlich aus der Europäischen Union verabschiedet. Polen würde seine Teilnahme am Rechtssystem der EU aufkündigen. Dabei sehen wir doch gerade jetzt, in der Zeit des Coronavirus, wie wichtig es ist, zusammenzuarbeiten und zusammenzustehen. Die polnische Regierung äußert sich bisher nicht zum weiteren Vorgehen. Aus dem Justizministerium heißt es, dort würden gerade verschiedene Alternativen geprüft. Vize-Justizminister Sebastian Kaleta machte indes gegenüber dem öffentlichen polnischen Radio deutlich, dass er den Beschluss des Europäischen Gerichtshofs für einen Skandal hält. Das ist ein bisher einzigartiger Angriff auf die polnische Souveränität. Kein Organ der EU hat das Recht, ein Verfassungsorgan eines Mitgliedstaats zu bewerten. Das darf in Bezug auf Polen nur das polnische Verfassungsgericht. Die neue Disziplinarkammer ist ein Herzstück der umstrittenen Justizreform. Sie besteht aus Richtern, die ihre Karriere der PiS-Regierung verdanken. Unter ihnen sind auch viele ehemalige Staatsanwälte. Das Justizministerium hat erheblichen Einfluss auf die Arbeit der Kammer. Diese solle also vor allem dazu dienen, PiS-kritische Richter zu drangsalieren, sagen Gegner der Reform. Vor der Kammer ist auch schon eine ganze Reihe von Verfahren gegen Richter anhängig, die als Kritiker der PiS bekannt sind. Dazu gehören insbesondere Juristen, die sich gegen andere Teile der Justizreform ausgesprochen haben, die zum Beispiel in den vergangenen Jahren neu berufene Kollegen nicht als Richter anerkennen. Einer der PiS-kritischen Richter ist Waldemar Żurek aus Krakau. Gegen ihn laufen derzeit 3 Disziplinarverfahren. Ich freue mich über die Entscheidung des EuGH, aber ich fürchte, die Regierung arbeitet schon an einem Trick, wie sie das Urteil umgehen kann. Ich fürchte, sie wird die Disziplinarkammer einfach umbenennen und umstrukturieren. Das heißt, sie am obersten Gerichtshof einfach der Strafkammer zuordnen. Kurz gesagt, sie wird Augenwischerei betreiben. Die PiS-Gegner fordern deshalb, dass es der Europäische Gerichtshof nicht bei der einstweiligen Verfügung belässt, sondern dass er möglichst rasch zu einem Urteil über die Disziplinarkammer kommt und auch über andere Teile der Justizreform.
Aus Polen, Florian Kellermann. Wir machen noch einmal einen Schwenk zum Dauerthema Corona und kommen zu unserem neuen Podcast mit dem Titel Coronavirus-Alltag einer Pandemie. Im Journal vor Mitternacht gibt es derzeit in dieser Stelle einen Auszug aus der jeweils aktuellen Folge. Dieses Mal kommt zum Beispiel ein Mitarbeiter des Gesundheitsamts in Berlin-Neukölln zu Wort, der Folgendes berichtet.
Gute Nachrichten. Wir haben ab morgen unseren Büro-LKW, der ankommt. Wir haben eine Stellfläche gefunden. Dort werden wir die Kolleginnen und Kollegen dann quasi als Bürostandort einrichten. Und wir haben dann auch eine gute Möglichkeit, mit dem Auto vorzufahren, zu Fuß zu kommen, aber auch mit dem Fahrrad, um dann die Abstriche zu machen. Ganz, ganz wichtig ist, es muss vorher eine Anmeldung geben. Und es muss vorher auch ein Gespräch mit uns geben, damit wir auch die richtigen Menschen zum Abstreichen schicken können. Und das ist mir ein wichtiger Punkt.
Das heißt also, nicht jeder, der sagt, ich hätte gerne jetzt einen Test, wird den auch dann machen können, sondern Sie sagen schon, also Sie hören sich schon nochmal an, was ist jetzt der Hintergrund, was ist die Geschichte?
Genau, das ist ganz wichtig. Und ist derjenige symptomatisch? Welche Kontakte hatte er oder sie? Das wird alles abgeklärt, um dann zu entscheiden, okay, wir machen den Test. Wir denken natürlich aber auch ein Stück über den 19. April hinaus. Also was passiert, wenn wieder Schulen geöffnet werden oder Kitas, dass wir dann ganz gezielt Schulklassen oder Kitas oder auch von anderen Institutionen, Firmen da durchschleusen können, um rauszufinden, wer ist infektiös. Das ist nach wie vor im Rahmen des sogenannten Containments, also der Eindämmung dieses Virus.
Wie viele denn? Haben Sie da so eine Zahl, dass Sie sagen, wie viele schaffen wir am Tag?
Also momentan schaffen wir mit unseren mobilen Teams, die Hausbesuche machen um die 60. Und ich denke, da kriegen wir wahrscheinlich um die 500 hin. Wenigstens, denn wir können um 8 anfangen und theoretisch um 22 Uhr aufhören.
Wann geht's konkret los? Also ab wann können Sie die Tests machen? Wann ist das Drive-In funktionsfähig?
Also wir richten das jetzt ein. Ich denke, Anfang, Mitte nächster Woche können wir denn tatsächlich loslegen, beschildern und natürlich auch informieren darüber, dass die Menschen dann auch dort nach vorheriger Anmeldung dann auch hinfinden.
Das heißt, so unterm Strich wird es so nach 3 Wochen so ein ja doch ziemlich großes Projekt realisiert sein. Ich vermute mal so als Stadtrat, ist das ein Tempo, das Sie jetzt in Vor-Corona-Zeiten nicht unbedingt erlebt hätten, oder?
Na, wir Neuköllner sind ja schon auch stolz darauf, außergewöhnliche Dinge zu machen und dann uns auch mit voller Kraft dahinter zu klemmen. Und unsere Kolleginnen und Kollegen, die mich dabei unterstützen, sind mit Herzblut dabei. Wir haben natürlich jetzt besondere Zeiten, wo wir auch schnell agieren, wo wir Vergaben schnell machen, wo wir Verträge auch schnell unterschreiben. Das wäre, in Friedenszeiten vielleicht nicht ganz so schnell, hätten wir vielleicht 4 Wochen gebraucht. Aber ich bin froh, dass wir das jetzt auch innerhalb dieser recht kurzen Zeit auch hinbekommen haben.
Aber das ist schon so ein Gefühl der Beschleunigung, das Sie da gerade erleben. Also, dass da auf einmal viel mehr und viel schneller geht, als man sich das vielleicht früher manchmal hat träumen lassen.
Ja, absolut. Und ich finde, das macht richtig Spaß, dass wir Dinge auf den Weg bringen, von der Idee bis zur Umsetzung. Dauert es nicht mehr Monate, man muss nicht mehr Gott und die Welt vorher um Einverständnis fragen, sondern wir machen jetzt einfach. Und selbst wenn man da vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausschießt oder einfach so auch zu forsch ist, ich finde, das ist eine gute Probe auch für die Berliner Verwaltung, jetzt zu sagen, okay, wir machen das gerne auch im Testbetrieb, um dann nachzusteuern. Ich denke, das könnte auch ein Modell für nach dieser Krise sein, dass Verwaltung sich generell so aufstellt. Und wenn diese Krise was Gutes hat, dann vielleicht so, dass wir als Verwaltung auch nach wie vor handlungsfähig sind und viele engagierte Kolleginnen und Kollegen haben. Das ist ganz wichtig.
Der Podcast Coronavirus Alltag einer Pandemie, jeden Tag abrufbar ab ca. 16 Uhr, überall dort, wo es Podcasts gibt oder über unsere Website. Und auch noch kurz der Hinweis auf die neue Folge des Politik-Podcasts aus unserem Hauptstadtstudio. Dort geht es um die Rolle der Opposition im Bundestag in der Corona-Krise, in der neuen Folge. Und jetzt ist wie immer noch Zeit für die Presseschau, heute zusammengestellt von Cengiz Ünal.
Viele Kommentatoren befassen sich mit der Frühjahrsprognose führender deutscher Wirtschaftsforschungsinstitute, die wegen der Corona-Krise eine schwerwiegende Rezession erwarten. Ist das alles Kaffeesatzleserei, fragt die Rheinpfalz aus Ludwigshafen. Manche mögen die Frühjahrsprognose der Wirtschaftsforscher so abtun. Und es stimmt ja auch. Die Institute gehen von Annahmen aus, die morgen schon ganz anders lauten können. Und so kann es durchaus sein, dass die Wachstumsprognose eine kurze Lebensdauer hat. Wie auch immer die Prognose bewertet wird, die Bundesregierung täte bei ihrer finanziellen Vorausschau gut daran, Vorsicht walten zu lassen. Schöne, aber kostspielige Projekte sind auf absehbare Zeit nicht machbar. Und es wäre auch gut, dem Bürger das klar zu kommunizieren. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle findet es fatal, dass derzeit über eine Lockerung der Maßnahmen debattiert werde, die Menschenleben und freie Wirtschaftstätigkeit gegeneinander aufwiege. Der Schutz von Leben hat in der Bundesrepublik Vorrang. Das heißt aber nicht, dass die Wirtschaft weiter in vielen Bereichen ruhen muss. Wenn Pakete ausgefahren werden können, dann kann auch der Eisenwarenhändler unter Schutzmaßnahmen seinen Laden öffnen. Durch verstärkte Tests und Abstandsregelungen ist auch in vielen Industriebetrieben eine Produktion möglich. Ein Einbruch der Wirtschaftsleistung um 4%. Noch vor wenigen Wochen hätte diese Vorhersage fürs laufende Jahr schockiert, schreibt die Stuttgarter Zeitung. Im Licht der geltenden Kontaktsperre aber wirkt sie geradezu optimistisch. Denn sie beruht auf der Annahme, die Einschränkungen des Wirtschaftslebens könnten schon in etwa einer Woche gelockert werden. Die Prognose ist gewagt. Zwar sollen in unserem Nachbarland Österreich die ersten Geschäfte am 14. April wieder öffnen dürfen. Dort hat sich die Zunahme der Neuinfektionen aber deutlich verlangsamt. Deutschland steckt, nach Einschätzung des Robert-Koch-Instituts, aber noch immer in einer recht frühen Phase der Pandemie. Das Straubinger Tagblatt schließt sich dieser Meinung an. Genauso wenig wie das Heer der Virologen stichhaltige Aussagen über den weiteren Verlauf der Corona-Pandemie treffen kann, sind die Ökonomen in der Lage, ein exaktes Drehbuch über die künftige Wiederbelebung der Wirtschaftstätigkeit zu liefern. Zumal unverändert gilt, dass Menschenleben den absoluten Vorrang vor wirtschaftlichen Aktivitäten haben. Es sind weiter Disziplin und Geduld gefordert, betont die Neue Osnabrücker Zeitung. Denn die ökonomischen Schäden sind immens. Zwischen 150 und 260 Milliarden Euro kostet ein Monat Stillstand von Industrie, Handel und Dienstleistungen nach Berechnungen des IFO-Instituts. Ganz zu schweigen von gesundheitlichen und sozialen Folgen des erzwungenen Schleichgangs. Es zählt also jeder Tag.
Die Presseschau, zusammengestellt von Cengiz Ünal. Am Ende dieser Ausgabe unseres Journals von Mitternacht heute mit Peter Sawicki. Kommen Sie gut durch die Nacht und bleiben Sie gesund.